Herzlich willkommen zu den SWR 2 Zeitgenossen. Heute zu Gast der Drucker-Verleger Gerhard Steidl. Eine ziemliche Legende im deutschen Literaturbetrieb. Der Verleger unter anderem von Josef Beuys, Günter Grass, Karl Lagerfeld. Hochgelobt als einer der technisch versiertesten Drucker unserer Tage und, wie man dem neuesten, sehr prachtvollen Katalog entnehmen kann, auch Verleger einer der schillerndsten Persönlichkeiten der zeitgenössischen Kunst, nämlich Damien Hirst. Damien Hirst wurde berühmt, als er einen diamantenbesetzten Schädel für 75 Millionen Euro auf einer Auktion versteigern ließ. Wie kommt man denn, Herr Steidl, an einen derartigen Menschen?
Ach, wir kennen uns schon seit zig Jahren und er ist ein leidenschaftlicher Büchermacher. Und da kreuzen uns unsere Wege immer wieder. Und vor ein paar Jahren hat er eine brillante Idee, genauer gesagt, vor, glaube ich, 8 oder 10 Jahren, so lange basteln wir an diesem Buch von London Pharmacy.
Und das ist ein Verzeichnis, ein fotografisches Verzeichnis sämtlicher Apotheken in London, die alle über individuelle Signets verfügen und natürlich alle über individuelle Apothekerpersönlichkeiten.
Naja, es gibt zig Stadtbezirke in London, die hat er alle abgewandert und jeweils die Fassade des Hauses, das eine Apotheke beherbergt, fotografiert und den Laden innen mit einem Foto von der Theke und dahinter steht der Ladeninhaber.
Was für eine irrsinnige Idee.
Ja, es sind 4000 Fotos insgesamt und es sind alles Doppelseiten, also so Panorama-Doppelseiten und es ist immer einmal die Fassade, einmal der Laden innen
und, was
und das dann
das?
4000 Seiten hintereinander. Naja, wir kalkulieren noch, also das ist natürlich ein Himmelfahrtskommando, das ganze Buchprojekt, 10 Bände in einer großen Box, die sieht aus wie ein weißer kleiner Kühlschrank, wo man eben zum Beispiel Corona-Impfstoffe aufbewahrt. Also das Ganze ist ein Möbel, wenn Sie so wollen, dass Sie sich dann ins Wohnzimmer stellen können. Naja, also irgendwo wird es kosten um die 1500 Euro.
Und das kauft dann jemand?
Ja, das ist praktisch vergriffen. Es gibt sehr viele Vorbestellungen und eine große Sammlergemeinde, also die Leute, die Steidl-Bücher sammeln und die Leute, die Damien Hirst-Bücher sammeln. Und das ist schon ein einzigartiges Objekt, auch von der Qualität her und von der Substanz.
Es gibt jetzt ganz viele Gründe, aus denen heraus ich das an den Anfang unseres Gesprächs gestellt habe. Der eine ist, das Buch erscheint auf Englisch und wird in England wahrscheinlich ja auch hauptsächlich verkauft werden, oder?
Nein, unser Verkauf ist weltweit. Also wir sind zwar in Deutschland, aber ich habe das immer so verstanden, dass Göttingen mein Standort ist, aber mein Arbeitsplatz ist in Wahrheit die Welt. Und diese Buchangebote, die wir machen, gehen auch an Sammler, Buchsammler, Bibliotheken rund um den Globus. Das ist unsere Kundschaft. Und ich würde mal sagen, England ist nicht mehr als vielleicht 10%. Unsere größten Absatzgebiete, wenn Sie es mal wissen wollen, sind New York und Hongkong.
Ja. New York und Hongkong.
New York und Hongkong machen ungefähr 40% unseres Umsatzes. Das liegt daran, New York ist einfach das Zentrum der Kultur weltweit, nicht? Und was dort an Art Direktoren ist und Sammlern und Galerien und Museen, die auf unsere Bücher schon scharf sind, ist einzigartig. Und das Pendant dazu ist Hongkong für Asien, nicht?
Und wer kam jetzt bei diesem Damien Hirst-Projekt auf wen zu?
Ich habe so über die Jahre viele Sachen mit Damien Hirst zusammen gemacht, auch Ausstellungsdrucke und größere und kleinere Buchobjekte. Und irgendwann erzählte er mal davon, das war, wie gesagt, vor 10 Jahren ungefähr. Er hat mir ein paar Fotos geschickt, dann haben wir Muster gemacht und da ist man so reingeschlittert, nicht?
Hat sich denn an der Arbeit jetzt in der Corona-Zeit was geändert an diesem Projekt? Also sowohl an der Arbeit am Buch, wie auch am Buch vielleicht sogar selbst?
Ja, aber auf positive Weise. Ich habe es jetzt schon ein paar Mal gesagt, wir arbeiten seit 10 Jahren daran. Und weil es
eben,
so viel
deswegen,
Arbeit
das ist ja das Spannende, dass sie auf einmal so eingeholt werden, oder?
Und weil es so viel Arbeit ist, unterbricht man es natürlich immer, nicht? Also da kommt etwas, was eiliger ist, oder es muss ein Buch für eine Ausstellung gemacht werden oder eine Vernissage ist hier oder dort. Und dann fängt man wieder an. Und jetzt während Corona-Zeit sind wir nicht gestört. Also es sind nur ganz wenig Gäste bei uns im Verlag zu normalen Zeiten.
Kommt dann Damien Hirst zu Ihnen nach Göttingen?
Ja.
Ihre Verlagsgebäude, man muss da von einigen sprechen, darauf kommen wir auch noch, sind in der düsteren Straße 4, so heißt die legendäre Adresse in Göttingen. Und dann kommt Damien Hirst da einfach zu Ihnen rein. Es sind lauter kleine Gebäude, Steidl-Will wird es auch genannt, nach Ihnen benannt.
Klar, und dann arbeiten wir. Das Gute ist ja, dass wir in der Innenstadt sitzen und viele Leute wissen auch gar nicht, wo wir uns befinden. Und man kann völlig ungestört arbeiten, weil niemand kommt, um Autogramme abzuholen. Und die Arbeit bei uns ist sehr konzentriert, weil wir eben die Idee sofort umsetzen in ein druckbares Produkt, nämlich ein Buch. Das wird ja alles unter einem Dach gemacht, nicht? Also oben ist eine Bibliothek, da kommen die Künstler herein, da treffen wir uns, da wird diskutiert und dann gibt es so einen vertikalen Arbeitsprozess. Die Idee plumpst von oben ins Designstudio, vom Designstudio ins Bildstudio und vom Bildstudio in die Druckerei. Und am Ende von der Druckmaschine plumpst symbolisch ein fertiges Buch auf die Palette. So muss man sich das vorstellen.
Aber da rein platzen jetzt Menschen wie Keanu Reeves hat bei Ihnen ein Buch verlegt, Karl Lagerfeld legendärerweise immer wieder. Es sind oft Stars einfach da und die fühlen sich dann wohl in so einem kleinen Gebäude, in einem kleinen Verlags.
Ja, natürlich, denn warum? Das, was wir machen, ist ja was Besonderes, ein Buch. Und das Büchermachen hat andere Regeln als beispielsweise die Herstellung eines Films. Das kann man sich ja leicht ausdenken. Und die Arbeit bei uns im Verlag ist so gestaltet, dass jeder handwerkliche und technische Schritt, der notwendig ist, um das zukünftige Buch zu realisieren, mit dem Künstler, mit dem Urheber der Idee abgestimmt wird. Das macht einmal Spaß, weil normalerweise haben diese Leute mit Papier, Farben und Druckmaschinen nichts zu tun. Und zum anderen vermeidet es Ärger. Wenn man gleich gesehen hat, wie es auf dem Papier aussieht, dann kann man noch sagen, das Papier gefällt mir nicht oder das Schwarz, kannst du das noch kräftiger machen und können wir noch den Kontrast erhöhen? Das wird dann alles so gemacht, dass der Künstler sich wohlfühlt und dann hinterher geht man auseinander und es gibt keine Streitigkeiten. Das spart viel Zeit und wir haben Platz und Raum für neue Ideen.
Karl Lagerfeld, den bringe ich normalerweise nur mit Versailles in Gedanken in Verbindung und habe sozusagen das Gefühl der ganz großen Showtreppe, wo immer er ist. Aber für ihn ist es dann auch etwas Besonderes, ein kleines Buch herauszubringen, sozusagen ein haptisches Erlebnis in dem Augenblick.
Was denken Sie, was einem Karl Lagerfeld am meisten Spaß macht an der täglichen Arbeit? Also der Arbeitsalltag sieht so aus, er zeichnet den ganzen Vormittag oder er hat den ganzen Vormittag gezeichnet, solange er lebte. Dann geht er ins Studio, dort sind 200 Schneider, mit denen er arbeiten muss. Und beim Büchermachen braucht man nur ganz wenig Leute. Das sind vielleicht ein, zwei Leute, mit denen er den Inhalt diskutiert, dann ein Buchdesigner, ein Bildbearbeiter, zwei, drei Drucker. Und das ist alles sehr überschaubar. Und so das Büchermachen ist für Leute dieses Kalibers wirklich das Sahnetüpfelchen auf der Torte der Kreativität.
Ist es dann sozusagen die Überschaubarkeit des Herstellungsprozesses und dieses Ding, dieses Erlebnis wieder etwas Einfaches, Handwerkliches zu machen? Oder ist es auf der anderen Seite, was ja auch beim Buch immer wieder gesagt wird, dass das Medium eine Würde besitzt und dass man dann sagt, ja, dieses Buch steht dann in der Bibliothek, auch wenn ich schon lange tot bin, wenn die Fernseharchive schon ihre Bänder wieder gelöscht haben und so weiter. Also ist es eher die Dignität oder ist es eher die Einfachheit des Prozesses?
Also bleiben wir nochmal kurz bei Karl Lagerfeld oder überhaupt bei Modedesignern. In dem Beruf hat man ja noch das Glück, mit Werkstoffen umzugehen, nicht? Also man wählt Stoffe aus und dann fasst sie an. Wie werden später diese Stoffe am Körper aussehen? Und man bearbeitet sie. Das ist ja ganz schön. Aber nehmen Sie einen Berufsfotografen, der für eine Agentur arbeitet, der nimmt seine Fotos auf, liefert sie digital ab und kommt vielleicht nur am Rande noch zu sehen, wo es mal gedruckt wird. In den meisten Fällen ist es dann eben wirklich nur im Netz, nicht? Und so ist das Realisieren von Fotos oder Texten bei uns im Verlag auf Papier eine Besonderheit, weil man davon ausgehen kann, okay, mit den Werkstoffen, die wir einsetzen und die Qualität der Arbeit, die wir dem Ganzen angedeihen lassen, bleibt das so für 500, 600 Jahre erhalten. Und diese Perspektive reizt die Leute halt, zu uns zu kommen.
Ärgert es Sie eigentlich, dass man Sie so oft auf die Prominenz, mit der Sie arbeiten, anspricht?
Ja, weil es absolut keine Rolle spielt, nicht? Das ist völlig wurscht. Also als Keanu Reeves bei uns war, saßen wir uns gegenüber in der Bibliothek und ich habe ihn interviewt, nicht? Und er hatte sich angemeldet und sagte, ich habe eine Idee für ein Buch und ich habe mich gewundert, dass jemand wie er überhaupt an Bücher denkt, nicht? Also ich dachte, der läuft immer nur mit irgendeiner Handgranate in der Tasche durch die Gegend. Und er hat das dann mal in einem anderen Interview, das er einem Magazin gegeben hat, gesagt, das war ein Casting der ganz besonderen Art bei Steidl, nicht? Also weil ich ihn genauso auseinandergenommen habe wie einen Debütanten. Und es ging nur um die Arbeit. Und dann haben wir wunderbar zusammengearbeitet, nicht? Und dann wollte er irgendwann nachmittags mal rausgehen und Kaffee trinken, damit er mal frische Luft kriegt. Und da standen 400 Kids vorm Haus und wollten ein Autogramm haben. Und das haben wir gar nicht mitgekriegt bei der Arbeit.
Sehen Sie sich als Verleger mittlerweile selbst zu einem gewissen Starrummel ausgesetzt?
Nein.
Gibt es mittlerweile sozusagen so eine Art Markenbild, Steidel?
Also in den Büchermacherkreisen werde ich mit Respekt betrachtet. Das habe ich mir auch verdient. Und wenn ich sonst so in der Welt bin, erkennen mich schon Leute, die mit Fotografie und Büchern zu tun haben. Und manchmal bin ich auch ganz stolz. Als man noch reisen konnte, war ich in Peking gewesen, einem Museum, für das ich gearbeitet habe. Und da kam eine Besucherin auf mich zugerannt und sagte, you are Steidl. Und ich habe ja gesagt. Und sie sagte, oh my God, und fiel ohnmächtig um.
Das ist nicht wahr.
Doch, es war. Und da war ich ein bisschen stolz. Also sie ist dann gleich wieder aufgestanden. Wir haben ja Luft zugefächert, aber das sind so die Glücksmomente im Leben. Aber das brauche ich nicht und es ist eher den Kuriositäten im Alltag zuzurechnen.
Ja, trotzdem sind Sie mittlerweile eine globale Berühmtheit in gewissen Kreisen. Ich habe mir auf einem Internetportal verschiedene Videos angeschaut, wo Fotografen, es handelt sich nicht nur um die Prominenz, sondern es handelt sich auch um Menschen, die vielleicht längst nicht so bekannt sind, sich äußerst lobend über sie äußern und einfach sagen, dass sie einer der wenigen sind, die es schaffen, ein Foto sauber auf Papier zu bringen.
Ja, dazu muss man wissen, dass die gesamte Buchkultur in einem Niedergang befindet. Wenn man so die Industrie ansieht, die Druckereien gehen kaputt, die Buchbindereien pleite und das, was übrig bleibt, ist weltweit ziemlicher Schrott. Und da gibt es eben nur so ein paar kleine Pflänzchen von Buchmachern, Buchherstellern, die das noch können. Sagen wir mal so rund um den Globus maximal 10. Und wir kennen uns auch alle, nicht?
Der Buchhandel war auch im 15. Jahrhundert sozusagen eine Triebfeder der Globalisierung.
Ja, es ist auch der Betriebsstoff für die Aufklärung, Bildung und in meinem Falle ästhetische Bildung.
Das ist nämlich jetzt auch das Ding, das Buch ist normalerweise eine sprachliche Angelegenheit. Wie geht man denn mit einem Fotobuch um, idealerweise? Ich freue mich immer, wenn ich sie sehe, diese Bücher, habe sie dann da liegen, aber ganz oft ist es auch so eine Art Coffee-Table-Book, Statussymbol, schau her, dafür interessiere ich mich, aber letzten Endes, wenn man es dann aufschlägt, gibt's, also ich brauche dafür immer so einen besonderen Moment, an dem ich dann sage, so, und jetzt möchte ich mich damit mal beschäftigen. Und es gibt auch nur ganz wenige Fotobücher, die ich gut mir länger betrachten kann.
Ja, so wie Sie es machen, ist es auch richtig. Denn Sie entscheiden sich ja auch bewusst, ins Museum zu gehen oder in eine Bibliothek zu gehen oder Galerie oder ins Kino, nicht? Und so muss man es halt auch bei einem Fotobuch machen. Klar, man bekommt ein Coffee-Table-Buch geschenkt und das ist ganz amüsant und man legt es auf den Tisch und ist vielleicht auch stolz drauf. Aber die richtigen Hardcore-Fotobuch-Sammler gehen da doch schon anders heran, nicht? Also man schaut genau, was ist der Inhalt? Das wird studiert. Also wenn wir ein neues Buch haben, gibt es ein PDF in einer niedrigen Auflösung auf unserer Website, so dass man durch das Buch scrollen kann. Aber dann kommen die eigentlichen Genusspunkte hinzu. Das ist ja das gedruckte Foto auf einem Papier, das wir besonders ausgewählt haben. Es ist das Seitenformat, groß oder klein. Es ist das Aufschlageverhalten des Buches. Liegt es flach auf dem Tisch oder beult es sich auf? Es ist der Geruch. Und all diese Komponenten sind eine Einladung, das Fotobuch zu zelebrieren. Und da beschäftigen sich die Leute dann ziemlich genau so lange damit, das wissen wir aus Untersuchungen, wie bei einem Kinobesuch oder Theaterbesuch. 1,5, 2 Stunden, 3 Stunden, nicht? Und dann legt man es weg und klappt es nach ein paar Tagen nochmal auf. Und das Ganze funktioniert in vielen Fällen eben auch ohne jede Schriftbeigabe. Man liest in den Fotos, man entdeckt Geschichten, man betrachtet die Gesichter und das, was um die Menschen, die an einem Bus sitzen, herum passiert. Und dadurch ergeben sich Erkenntnisse. Nun muss man sagen, das muss man lernen und das fällt nicht vom Himmel. Ich beobachte aber, dass die visuelle Bildung sich stark verbessert hat, seit die Leute Instagram nutzen und wie wild iPhone-Fotos machen. 99% aller Fotos oder 99% aller iPhone-Fotos sind natürlich Schrott. Aber dieser winzige Bruchteil von wirklich guten Fotos, die jemand auf dem iPhoto macht. Und die Leute sehen sich das ja auch dauernd an und wählen in gewisser Weise aus und sagen, oh, das gefällt mir besser als das, also das schicke ich meinen Freunden. Ja, das ist ja auch ein Ausleseprozess und die Bildbetrachtung, die damit zusammenhängt, schult das Auge und das Gehirn.
Also aber jetzt irgendwie, ich habe bei iPhone-Fotos oft das Gefühl, dass die irgendwie so eine Art Motivverschönerung da eingebaut haben. Also ich knipse etwas und das, was ich früher geknipst habe, sah längst nicht so gut aus wie das, was ich jetzt mit dem iPhone oder mit dem Samsung oder mit sonstigen hochmodernen Handykameras mache, weil ich das Gefühl habe, in irgendeiner Weise bekommen die noch ein paar Tricks direkt in die Photoshop-Bearbeitung oder sowas ähnliches rein.
Machen wir nicht zu viel Werbung für iPhones und die Objektive und die Kamera, die darin verbaut ist. Aber man muss so viel sagen, im Grunde macht das iPhone und das Samsung nichts anderes als das, was wir in unseren Studios machen, Bildbearbeitung.
Das heißt, der Unterschied zwischen einem Foto, das Karl Lagerfeld in seinem iPhone hat, und dem Foto, das Sie in ein Buch drucken, besteht in der Wahl des Mediums. Das heißt, Sie müssen dieses Foto dann sauber aufs Papier bringen.
Ja, das ist relativ.
Oder worin besteht der Unterschied dann noch? Das ist die Frage ja eigentlich, warum sollte man das dann überhaupt noch drucken? Man kann das doch dann auch einfach auf den Computermonitor setzen.
Ja, die Frage ist richtig und da beginnt es dann eben. Wenn wir Bücher machen, zaubern wir in gewisser Weise. Wir zaubern auf weißem Papier und wir stellen eine Atmosphäre her. Darf ich nochmal auf Lagerfeld zu sprechen kommen? Von dem habe ich ja auch sehr viel gelernt. Als wir angefangen haben, zusammen zu arbeiten, hat er mir Fotos gegeben von schwarzen Kleidungsstücken, Haute Couture. Ich habe die Bearbeitung und Andruck gemacht. Und dann dachte ich, meine Güte, man erkennt von den Kleidern fast gar nichts. Der schwarze Stoff der Bluse hebt sich nicht vom schwarzen Stoff des Kleides ab. Und ich habe Kontrast reingebracht und Licht in das Bild gebracht, dass man möglichst viel sieht. Ja. Und dann hatte ich das Foto im Original und mein bearbeitetes Foto. Und das habe ich ihm vorgelegt und habe gesagt, was bevorzugen Sie? Weil ich ehrlich gesagt misstrauisch war, ob ihm die Bearbeitung gefällt. Und da hat er gesagt, Steidl, Sie müssen sich eins merken. Wir verkaufen keine Mode mit den Fotos, wir verkaufen Atmosphäre. Und das dunkle Foto, das dichte Foto, auf dem man fast nichts sieht, gibt die Atmosphäre viel besser wieder, die ich erzeugen will, wenn ein Mensch dieses Kleidungsstück erzeugt, als das Foto, wo man jedes Detail erkennt. Und das machen wir eben auch mit Büchern. Und eine Kamera, die technisch hoch versiert ist und die alles liefert, was man sich wünschen kann an Bildbearbeitungstechniken, die liefert nicht unbedingt das beste Bild.
Jetzt würde ich gerne über Ihre Anfänge reden. Also das ist heutzutage ja eine Mode geworden, dass junge Menschen merken, dass Medien sozusagen im Mittelpunkt unserer gegenwärtigen Welt stehen. War irgendwas mit Medien auch Ihr Jugendberufswunsch?
Also ehrlich gesagt wollte ich Fotograf werden, Berufsfotograf, künstlerischer Fotograf. Ich wollte so berühmt sein wie Cartier-Bresson beispielsweise, nicht? Und durch die Welt reisen, Fotos machen für Medien, aber der Schwerpunkt sollte in der künstlerischen Arbeit liegen. Und dann habe ich mir diese Fotos angesehen, die ich so als 16-, 17-Jähriger gemacht hatte und habe dann sehr schnell gemerkt, na so toll ist das nicht. Und an die Qualität eines Cartier-Bressons beispielsweise gehe ich nicht heran.
Aus welcher Welt kamen Sie da, elterlich?
Mein Vater war Maschinenputzer beim Göttinger Tageblatt, das ist unsere Göttinger Lokalzeitung. Und das hat mich gewiss nicht an meinen Beruf herangeführt. Nicht? Maschinenputzer bedeutet, also in der Nacht wurde die Zeitung gedruckt und er fing um 10 Uhr vormittags an, die Maschine zu putzen, damit sie am Abend wieder für den Druck der Zeitung fertig war. Und ich habe ihm mittags im Henkelmann das Mittagessen in den Laden gebracht und beim Rausgehen habe ich Papierreste und Farbdosen geklaut. Also das war vielleicht so der Beginn der Arbeit.
Ja, warum haben Sie die geklaut?
Nur weil sie da rumstanden, weil ich kein Geld hatte, mir was zu kaufen und mich interessiert hatte, damit rumzuspielen.
Und dann haben Sie eine eigene Werkstatt gehabt?
Ja, naja, ich hatte ein Fotolabor und eine Fotowerkstatt, habe dort auch Fotos hergestellt, die ich verkauft habe. Also beispielsweise bin ich durch die Stadt gegangen und habe Schaufenster fotografiert von Geschäften und habe die dann den Inhabern angeboten, einen Abzug, nicht? Und den verkauft, also gerahmt, nicht? Und beim Betrachten dieser Abzüge habe ich dann auch festgestellt, dass manche Schaufenster nicht so toll dekoriert sind. Und dann bin ich wieder in den Laden gegangen und habe angeboten, dass ich Schaufensterdekoration mache, nicht? Für ein Wollegeschäft oder für einen Käseladen oder sowas. Habe Fotos von dem Sortiment gemacht und das in den Mittelpunkt des Fensters gehängt und habe damit also auch wieder ein Foto verkauft. Also das war so als 17-Jähriger mein Einkommen. Nicht? Ah, Sie sprachen noch über mein Elternhaus. Wenn überhaupt, hat mich meine Schwester etwas an kulturelle Dinge herangeführt. Die hat eine Ausbildung gemacht in der Göttinger Innenstadt in einer Musikalienhandlung. Und diese Musikalienhandlung, so war das früher, hatte Klaviere und Geigen und Trompeten, Noten, aber auch eine Schallplattenabteilung, nicht? Und nach der Schule bin ich immer in die Schallplattenabteilung gegangen und meine Schwester hat mir LPs aufgelegt, die frisch aus den USA importiert worden waren und hat mir die besten Sachen so aus der aufkommenden Folk-Music-Szene um Bob Dylan und John Baez aufgelegt, die Jazz-Szene, Hard-Bop und Bebop und was damals gerade so en vogue war. Und das hat mich musikalisch geschult und hat aber auch insgesamt meine Ästhetik in irgendeiner Weise geformt und das hat dann wiederum abgefärbt auf das Fotografieren und das Büchermachen. Aber um jetzt den Kreis zu schließen, als ich merkte, dass ich nie ein guter Fotograf werden wollte, habe ich dann gesagt, mich interessiert das Drucken und ich habe angefangen zu drucken. Habe mir das selbst beigebracht. Das
ist aber aufwendig, da braucht man ja Maschinen.
Nein, braucht man gar nicht. Also ich habe angefangen mit Siebdruck. Siebdruck ist eine ganz einfache Technik. Ich war in einer Ausstellung gewesen von Andy Warhol in Köln. Das war so Anfang der 70er Jahre. Ich meine, es war in der Volkshochschule, Kölner Kunstverein war in der Volkshochschule. Und ich hatte da diese wunderbaren Siebdrucke an der Wand gesehen, die Kühe auf Tapeten gedruckt, die Rillo-Boxen und posterähnliche Siebdrucke von Elvis und weiß der Teufel was. Und er war da und ich habe ihn gefragt, was das für eine Technik ist, die er da anwendet. Er sagte, das ist Siebdruck. Hast du irgendwelche Kenntnisse, frage ich ihn, die du mir vermitteln kannst, kann ich von dir lernen? Und er sagt, naja, so genau weiß ich das auch nicht, wie das geht, aber in New York habe ich ein Studio und mein Studiomanager, der heißt Gerald Malanga, den kannst du ja mal ansprechen und den kannst du fragen. Und da bin ich nach New York gepilgert und Malanga, der selbst ein sehr versierter Fotograf ist und für Andy zum Beispiel die ganzen Screenshots gemacht hat, aber auch alle Siebdrucke, der hat mir dann so die Grundzüge des Siebdruckens beigebracht. Das war 2-3 Tage Crashkurs und dann bin ich wieder nach Hause gefahren und habe mir einen kleinen Siebdruckrahmen gebaut. Und da habe ich dann meine Fotos umgewandelt in Plakate und die Plakate als Poster verkauft. Und das war eigentlich dann der Beginn des Druckens.
Wie würden Sie die Szene beschreiben? Ist das so eine Art Subkultur, in der Sie da...
Ja, mit Sicherheit, ja. Also Subkultur auch deswegen, als ich angefangen habe, Plakate zu gestalten und zu drucken mit meinen Fotos, aber auch typografisch und mit Farben, habe ich auch wirklich alles gemacht, was mir über den Weg lief, nicht? Also eigentlich ganz schöne Sachen, wenn ich die nachträglich betrachte. Ein Plakat fürs Göttinger Sinfonieorchester für ein Konzert mit dem sehr blutjungen Justus Franz, nicht? Oder ein Plakat für Gunter Hampel, einen sehr exponierten und weltweit bekannten Jazzmusiker, der zufällig auch aus Göttingen kommt. Für Reinhard May, die erste Schallplattenhülle gemacht und das erste Tourneeplakat für Hannes Wader gearbeitet, aber auch gleichzeitig für den Aster Plakate zur Befreiung der Arbeiterklasse und zur kulturellen Höherentwicklung des untersten Standes.
Das wäre jetzt dann nochmal die Frage, wohin fühlten Sie sich da eigentlich zugehörig? Sind Sie dem Arbeiterstand heraus? Ist das so eine Sache, die man wirklich vielleicht Ende der 60er Jahre besser konnte als heute?
Also ganz sicher bin ich Arbeiterkind, weil mein Vater Maschinenputzer war und meine Mutter hat in einer Kaffeerösterei Kaffee abgepackt. Also, aber da war man natürlich nicht sonderlich stolz drauf. Nicht, wenn man in so einem gewissen Alter ist, da ist man dann lieber Sohn eines Jetpilots oder sowas, nicht. Aber das Glück hatte ich halt nicht. Und ich habe mich aber auch meiner Eltern nicht geschämt. Also das war sehr vorteilhaft mit den beiden, weil sie mir frühzeitig völlig freie Hand gelassen haben. Ich konnte als 14-Jähriger machen, was ich wollte. Ich habe allerdings auch kein Geld gekriegt, nicht einen Cent, nicht? Was auch gut war, weil man nicht abhängig war und man musste keine Rechenschaft ablegen. Aber die eigentliche Befreiung war dann letzten Endes für mich, dass die Leute für die ich gearbeitet habe, mir einen Auftrag gaben, aber mir völlig freie Hand ließen, was daraus zu machen. Weil die waren eben noch nicht in den Händen, also die Künstler, für die ich arbeite, die Musiker beispielsweise, ne, die waren nicht in den Händen von einem Management. Die haben sich selbst vermarktet, die sind irgendwo hingegangen und haben gesagt, ich mache ein Konzert in Berlin, Reinhard May, nicht? Im Steve Club hieß das, in der Krummen Straße oder so ähnlich, habe ich noch im Kopf. Und dann wurde abends, nach dem Konzert wurde die Hand aufgehalten und es gab Cash in die Tasche und dann ist man abgereist. Nicht? Und dieses Arbeiten für die Künstler habe ich dort gelernt und im Grunde bis auf den heutigen Tag erhalten.
Ja, das wollte ich gerade sagen. Das ist ja
das gleiche Prinzip. Es hat sich nie verändert in meinem ganzen Leben.
Jetzt stelle ich mir noch irgendwie es auch als sehr wichtig für diesen Werdegang vor, dass das ausgerechnet in Göttingen ist. Als eine Stadt, die traditionell ja sozusagen so eine Art Geisteszentrum in Deutschland ist, oder?
Reiner Zufall. Also ich bin da geboren. Dann hatte ich im Keller meines Elternhauses, also das war eine Mietskaserne, also nicht ein Eigentumshaus, im Keller, im Kohlenkeller genauer gesagt, hatte ich mir ein kleines Fotolabor eingerichtet. Und dann, als ich da herauswuchs, also nicht von der Körpergröße, sondern mit dem Equipment, das wurden halt immer mehr Gerätschaften, habe ich gegenüber eine Garage angemietet und dann in der Innenstadt einen kleinen Hinterhofschuppen und so weiter. Und da sich mein technisches Gerümpel rasant vermehrte von Jahr zu Jahr, kam irgendwo der Punkt, wo ich schon ganz gerne weggegangen wäre. Also Hamburg hat mich gereizt, Düsseldorf mit der Akademie der Künste und Josef Beuys. Ne? Aber es war so viel, dass ich mir ehrlich gesagt den Umzug gar nicht mehr leisten konnte. Und nur ein einziges Mal war ich sehr in Versuchung, weil ich hatte sehr gut mit Josef Beuys zusammengearbeitet, für ihn Multiples gemacht, Drucke, Radierungen, Lithografien, Siebdrucke und so weiter, seine Ausstellung mit aufgebaut und Klaus Steck, für den ich auch Plakate gemacht hatte. Und wir waren so, ja, für Jahre eigentlich so das Team, das seine kreativen Ideen realisiert hat. Denn irgendjemand muss sich ja produzieren, wenn es sich um Multiples handelt. Eine Zeichnung hat er natürlich selbst gemacht, aber all das, was seriell hergestellt wurde, musste ja jemand machen. Gut. Und da hatte er mir gesagt, also es ist doch vielleicht ganz toll, wenn du nach Göttingen kommst. Ich kann dir auch noch viele andere Künstler an der Akademie nennen. Beispielsweise habe ich durch ihn Namjoon Paik kennengelernt und gearbeitet. Naja, und er sagte, wenn du dein Studio in Düsseldorf hast, also er war auch etwas fürsorglich zu mir, weil ich ja sehr jung war, 20 Jahre alt. Wenn du dein Studio in Düsseldorf hast, kannst du dich sicherlich sehr gut entwickeln. Und da habe ich gesagt, naja, hast du eine Idee, wo ich einen Platz finde? Und er brachte mich zusammen mit dem Kulturdezernenten der Stadt Düsseldorf und wir besichtigten in der Altstadt Räume. Und die fand ich auch ganz toll. Das war so im Hinterhof eine alte Fischräucherei. Ich roch auch nach Fisch da drin, aber die Räume waren in Wahrheit ideal. Und ich war schon drauf und dran, den Mietvertrag zu unterschreiben. Also das Gebäude war im Besitz der Stadt Düsseldorf, deswegen Kulturdezernent. Und der sagte auch, ich mache dir einen sehr guten Preis. Dann ging ich eines Tages mit einem Maler hinein und habe gesagt, diese Wände, die sind alle braun und es riecht auch nach Fisch. Wir müssen das alles neu streichen, damit es nicht mehr stinkt und damit die Wände weiß sind. Ich will alles weiß haben. Und da sagt er zu mir, Junge, das kannst du vergessen. Dieser Fischrauch von der Räucherei, der sitzt in allen Fugen, das kannst du 10-mal streichen, das wird nie was. Ich würde hier nicht reingehen, wenn du mit Papier arbeiten willst, das geht nicht. Ne? Und von der Sekunde an war das vergessen. Ich bin in meinem Göttingen geblieben und habe dann die Idee entwickelt, dass ich hinausgehe in die Welt, die Arbeit mir ansehe, bringe den Künstler mit, aber realisiere alles in Göttingen.
Ich hatte mir jetzt im Vorfeld, weil in Ihrem Katalog auf einmal ein Buch auftauchte, das mich ein bisschen überraschte, nämlich von Oskar Negt. Da drin spielt ja viel von dem Thema, wie gehe ich mit Bildung um, wie gehe ich damit um, dass es immer noch eine Gesellschaft gibt, die in Schichten denkt. Wie kommen Sie zu Oskar Negt?
Ich muss schon sagen, auch über die Zusammenarbeit mit Klaus Steck, also ich habe ja für ihn vom ersten Plakat an, das er gestaltet hat, bis heute alle Plakate gedruckt und mit ihm zusammen konzipiert, haben mich schon soziale Themen, gesellschaftliche Themen, Umweltpolitik brennend interessiert. Und komischerweise, im Gegensatz zu all meinen Freunden, die ich in der Zeit in Göttingen hatte, die alle an der Universität waren, ich ja nicht, ich habe ja nicht studiert, aber die waren alle bei der KPDML, Kommunistische Partei, Marxisten, Leninisten, nicht, oder? Mhm. Und ich habe mich komischerweise zu den Sozialdemokraten hingezogen gefühlt, das fand ich noch am realistischsten. Und so bin ich natürlich über Oskar Negt gestolpert, der in Göttingen zu einer Vorlesung war, die Hörsäle waren ja alle offen, also ich konnte ja auch rein, ohne immatrikuliert zu sein, habe ich mir eine Vorlesung angehört und ehrlich gesagt nichts verstanden, nicht ein einziges Wort, ja. Und habe dann eigentlich erst Jahre später, da muss man einen Bogen schlagen von vielleicht 20 Jahren, habe ich ihn dann angesprochen und habe gesagt, ich würde gerne Bücher für dich machen und hast du nicht einen Text, hast du nicht ein Manuskript, das du mir geben kannst, nicht? Und so bin ich da hereingewachsen. Ich habe ihm übrigens gebeichtet, nicht? Ich habe gesagt, ich bin in deinen Vorlesungen gewesen und habe nichts verstanden und kann man das nicht einfacher machen, dass du auch mehr Leser kriegst, nicht? Und da hat er gesagt, ja, das ist eine wunderbare Idee, nicht? Und mir haben das schon viele gesagt, aber wie geht man da heran? Und da habe ich dann eine junge Lektorin gesucht, die sich seiner angenommen hat und wir haben dann eigentlich nichts weiter gemacht als seine Manuskripte sorgfältig gelesen und immer dann, wenn wir über irgendetwas stolperten, was wir nicht begriffen haben, hat er angefangen, es zu erklären. Und wenn er es erklärt hat, war es wunderbar einfach. Und da haben wir daraus dann eine Methode entwickelt, zu sagen, okay, dann schreiben wir es auch so, nicht? Und so sind seine, sagt er selbst, seine Bücher lesbar geworden. Und die Krönung war dann die 24-bändige Werkausgabe seines Lebenswerks, die vor, ich glaube, 3 Jahren erschienen ist, zu seinem 75. Geburtstag oder sowas. Ich habe die Daten nicht mehr genau im Kopf, nicht? Aber so ist dann praktisch sein ganzes Lebenswerk in unserem Verlag bei Steidl in ein lesbares Gesamtkunstwerk.
Ja, und er als Sozialphilosoph, der ja tatsächlich sozusagen für die Bildungsrevolution der 70er Jahre ja auch ein gutes Stück weit steht und für das, was da draus geworden ist, der ist dann in einem Verlag, dessen Verleger da eigentlich mit seiner eigenen Biografie dafür steht.
Mit seiner eigenen Dummheit dafür steht, so müssen Sie sagen. Na, ich wollte ja was lernen. Also, das ist überhaupt.
Ja, aber das ist ja bei Oskar Nick das Zentrale, dieses Thema des Kompetenzerwerbs.
Ja, aber nochmal, das ist ja das Schöne bei dem Büchermachen, nicht? Also, wann immer ich anfange, mit einem Künstler ein Buch zu machen, fühle ich mich so in der Position eines Studenten. Auch heute noch, ja? Also, ich sitze vor ihm und stelle die dümmsten Fragen, ja? Weil ich will das ja verstehen, was ich da mache. Günter Grass hat mal in einem Interview gesagt, und das charakterisiert mich eigentlich ganz gut, dann wissen Sie auch genau, wo mein politischer Standpunkt ist. Er hat gesagt, Steidl ist im Grunde ein Manchester-Kapitalist, dem man einige Manieren beigebracht hat.
Kann man geschäftstüchtig und sozial gleichzeitig sein?
Also, dass ich in gewisser Weise geschäftstüchtig bin, zeigt sich daran, dass ich nicht pleite.
Ganz im Gegenteil, dass Sie etwas besitzen, was ein ganzes Häuserkarree in Göttingen.
Denn diese Bücher, die wir herstellen, sind immer ein Himmelfahrtskommando, nicht? Also man steckt sehr viel Geld rein und weiß nicht, ob es wieder reinkommt. Obwohl ich auch an dieser Stelle nochmal eine Weisheit von Karl Lagerfeld einbringen möchte. Er hat mir gesagt, Gerhard, eins müssen Sie lernen, wenn Sie Geld verdienen wollen, Sie müssen das Geld mit beiden Händen oben zum Fenster rausschmeißen und irgendwann kommt es unten durch die Tür wieder rein. Und das, was Wahres dran.
Günter Grass hat ja nun eindeutig profitiert von der Zusammenarbeit mit Ihnen.
Ja, also wir haben uns hier kennengelernt Mitte der 80er Jahre. Ich war in einer Ausstellung seiner Radierungen und Lithografien in Süddeutschland in einer kleinen Galerie. Und das hat mir eigentlich ganz gut gefallen, weil die Bücher, die ich gelesen hatte, beispielsweise Blechtrommel, Katz und Maus und so weiter, spiegelten sich in den grafischen Arbeiten wieder, Radierungen und Lithografien. Und das war in gewisser Weise eine Erweiterung. Das fand ich interessant. Und ich habe versucht, Literatur darüber zu finden, also ein Ausstellungskatalog oder Sekundärliteratur. Es gab aber absolut nichts. Da schrieb ich ihm einen Brief und sagte, können Sie mir was empfehlen? Gibt es etwas? Und er schrieb postwendend zurück und sagte, ja, es gibt tatsächlich nichts. Und ich bin bei einem Verlag, der heißt Luchterhand Literaturverlag. Und die sagen immer, wir machen Literatur, aber nichts in der bildenden Kunst. Aber wie ich an Ihrem Briefkopf sehe, sind Sie ja Verleger und Drucker. Vielleicht wäre das ja was für Sie. Und da bin ich nach Berlin gefahren und wir haben das erste Buch zusammen gemacht, 1986, das den Titel hatte, In Kupfer auf Stein. Das war ein Gesamtverzeichnis seiner Radierungen und Lithografien. So.
Jetzt haben Sie ein sehr großes Projekt angegangen, die Gesamtausgabe, die Göttinger Ausgabe. Ich habe das Gefühl, dass es um Günter Grass derzeit ein bisschen still geworden ist.
Naja, man muss sagen, in seinen letzten Lebensjahren war auch nicht besonders klug gewesen im Umgang mit Journalisten und Rezensenten. Und wenn man diese Leute hört, von früh bis spät beschimpft, bekommt man eben dann irgendwann keine guten Besprechungen mehr, nicht? Und er war dann auch verbittert, das war erkennbar auch, und er hat es ja auch beschrieben in seinen letzten Büchern. Und dazwischen muss so eine gewisse Verschnaufpause liegen, nicht? Also zwischen dem abgeschlossenen Werk und seinem Tod und der Rezeption durch eine neue, junge Generation. Und das passiert im Moment doch bei vielen Leuten, auch auf der ganzen Welt. Also wir merken, dass sich da eine neue Leserschaft entwickelt, weil alle Verlage auf der Welt erneuern die Verträge für die Lizenzausgaben. Also wir haben ja die Weltrechte und verkaufen Lizenzen in alle Länder der Welt. Also der chinesische Verlag hat alle Verträge neu gezeichnet und viele andere.
Und was wird dann entdeckt? Welcher Krass wird jetzt neu entdeckt?
Der Chronist der Bundesrepublik Deutschland, nicht? Also der Neuanfang nach dem Krieg, die Aufarbeitung. Und wir wissen ja heute, dass Deutschland eines der wenigen Länder auf der Welt ist, in dem die Aufarbeitung der politischen oder der schrecklichen politischen Vergangenheit halbwegs gelungen ist. Nehmen wir die Vereinigten Staaten. Bis zum heutigen Tage ist die Sklaverei nicht aufgearbeitet.
Da ist dann Günter Grass ein Beispiel bzw. einer der wichtigen Zeugen dafür.
Ja, und auch seine Sprache ist besonders, nicht? Und er hat ja Zeit seines Lebens dafür Sorge getragen, dass die Übersetzer ihn auch gut übersetzen konnten. Er hat darauf bestanden, dass wir ein Übersetzertreffen machen, nach dem Erscheinen eines jeden Buches. Alle Übersetzer von der ganzen Welt haben wir nach Göttingen eingeladen und wir saßen eine Woche lang zusammen mit ihm an einem großen Tisch und sind das Manuskript Zeile für Zeile durchgegangen. Und da kommt wieder dieses Studentsein ins Spiel. Die Übersetzer saßen dann vor ihm wie die Studenten im Erstsemester Literatur und haben gesagt, Herr Grass, hier steht, mein Vater schrieb in Sütterlin-Schrift. Was ist Sütterlin-Schrift? Das kann natürlich jemand, der aus Korea kommt, nicht wissen. Und dann hat er erklärt, was Sütterlin-Schrift ist. Hat Sütterlin-Schrift geschrieben und den Übersetzern gezeigt. Und dann haben wir gemeinsam darüber nachgedacht, wie man Sütterlin-Schrift jetzt ins Türkische, ins Englische, ins Französische, ins Italienische übersetzt. Und jeder Übersetzer kam dann mit einem Vorschlag, um es zu umschreiben, weil es das Wort Sütterlin in der jeweiligen Sprache ja nicht gab. Nicht? Ja. Und das sind so Dinge, die sich heute auszahlen, weil die Übersetzungen sind immer noch frisch, aber die Verlage investieren auch in neue Übersetzungen, nicht? Dass also auch die nächste Generation die Sprache entwickelt sich ja immer weiter, nicht? Also seine Sprache, die komischerweise nicht gealtert ist, von der Blechtrommel bis zum letzten Buch, dass diese Sprache erhalten bleibt. Und das erschließt neue Leserschaft.
Ich habe ja das Gefühl auch sozusagen, dass bei Günter Grass immer auch so was romantisch ein bisschen dunkles, also für mich ist auch etwas, was bei Ihnen immer im Verlag drinsteckt, im Programm, das Aufklärerische, Lichte, Helle sozusagen. Jetzt war ich ein bisschen überrascht, als ich gesehen habe auf einmal, dass Sie Dracula neu übersetzen. Und irgendwie habe ich bei Günter Grass ja auch immer das Gefühl, dass er mit Licht und Schatten sehr viel arbeitet. Dass man immer das Gefühl hat, so da ist was Unerklärliches, da ist aber auch was sehr genau Durchdachtes und sehr Aufgeklärtes drin.
Ja, es stimmt absolut, was Sie sagen. Und dann, wenn Sie dann noch meine privaten Leseleidenschaften hören wollen, was ist mein Lieblingsbuch? Bulgakov, der Meister und Margarita.
Und jetzt erscheint Jill Paris. Fast 2000 Seiten nordirischer Fotografie.
Jill Paris ist ein Magnum-Fotograf. Magnum, die berühmteste Fotoagentur der Welt, gegründet von Henri Cartier-Bresson, dem Fotografen. Er hat angefangen, den religiösen, politischen und gesellschaftlichen Konflikt in Nordirland zu fotografieren. Und natürlich haben ihn in erster Linie die Menschen interessiert. Und er hat viele Freunde dort gefunden und konnte tatsächlich tief eindringen in unterschiedlichen gesellschaftlichen Schichten. Und daraus ist ein Werk entstanden aus Zehntausenden von Fotos, Dokumenten, die er fotografiert hat, die sehr genau schildern, was da passiert ist. Und im Laufe der Jahre hat er daraus ein ganz besonderes Buchkonzept entwickelt. Sie sagten es schon, es sind zwei Bücher mit je 500 Seiten, Fotobücher, die völlig ohne Text auskommen. Aber es gibt auch einen 1000-seitigen Reader dazu, also ein Lesebuch auf einem einem dünnen Papier, das dann doch textlich Hintergründe liefert, auch mit vielen Dokumentarfotos. Ja. Aber diese beiden Bände sind eine fiktive Geschichte. Es sind 20 imaginäre Tage, er nennt es Day One, Day Two und so weiter. Und an diesen 20 Tagen passiert etwas. Und es sind Fotoromane, kleine Fotoromane, die sich hinter den Tagen verbergen. Im Grunde liest man die ganze Geschichte in den Gesichtern der Menschen und in dem, was auf den Straßen passiert. Und ich muss wirklich sagen, wir haben seit 2003 dran gearbeitet und all solche wunderbaren Großprojekte haben wir jetzt in dieser beruhigten Zeit während Corona hergestellt. Das ist ein sehr konzentriertes Arbeiten.
Aber Ihre Belegschaft ist doch wahrscheinlich im Homeoffice, oder?
Nein, kein einziger. Ach. Während der ganzen Zeit. Homeoffice ist in unserem Gewerbe oder so, wie wir Bücher machen, schlecht möglich, weil bei uns geht es darum, etwas physisch auf Material erlebbar zu machen. Und da beginnt es tatsächlich schon im Kopf, wenn der Lektor an eine Textstelle kommt und auch Bildbände werden ja lektoriert und ich stolpere über ein bestimmtes Foto, über eine bestimmte Fotosequenz oder eine bestimmte Textsequenz, dann kann das Überlegungen auslösen für die zukünftige Gestalt des Buches. Was für ein Papier, was für ein Einband. Ist das Buch hart oder weich? Ja? Ist es dick oder dünn? Ist es groß oder klein? Und all das kristallisiert sich aus dem Dialog des Teams der Mitarbeiter und dem Künstler heraus.
Es läuft alles auf Sie hinaus, oder? Sie sind schon sehr stark das Zentrum, oder?
Ich bin das Nadelöhr oder das Schlüsselloch.
Spinne im Netz?
Ja. Ja, das ist schon so. Na gut, kann man so sagen, man kann es negativ sehen, sagen, das ist manisch, dass man halt alles durch seine Finger gehen lassen will. Ich sehe es positiv, ich bin der Dirigent. Ja, ich stehe vor dem Orchester und muss einen vernünftigen Klang zusammenbringen. Nicht? Und da muss ich eben sagen, du da hinten musst die Trompete etwas ruhiger halten. Nicht? Und du da vorne streichle die Geige mal nicht so sanft, sondern setze den Bogen lieber etwas härter an und so.
Sie haben kürzlich einen Preis bekommen, den Gutenberg-Preis in der Stadt Mainz. Sozusagen in Erinnerung an einen großen Druckerverleger, der vor allen Dingen durch eine technische Innovation, nämlich den Buchdruck mit beweglichen Lettern, bekannt wurde. Sie sind Perfektionist, was die technische Ausgestattung ihrer Bücher angeht. Gleichzeitig sind Sie aber als Verleger von Günter Grass und vielen anderen und vor allen Dingen auch von Fotografen, die etwas aussagen über den Zustand der Welt. Sind Sie jetzt so eher in der Tradition Rowolds oder Unsels oder sind Sie eher in der Tradition Gutenbergs? Wo sehen Sie sich?
Eher in der Tradition Gutenbergs. Wenn Sie meine Vorbilder hören wollen, kann ich das genau benennen. Gutenberg, Martin Luther und Harry Graf Kessler.
Was für eine Mischung, gell? Harry Graf Kessler, erklären Sie es. Sie kriegen das sicher besser hin als ich.
Ganz einfach, kommen wir zum Geld. War ja ein Adliger und hat ein großes Vermögen geerbt und hat sich dann irgendwann entschlossen, also nach vielen Umwegen und anderen Wendungen in seinem Leben Bücher zu machen. Und er hat die schönsten Bücher gemacht zu der Zeit. Die erschienen in seiner Druckerei und dem Verlag Kranach Presse. Er hat die besten Buchgestalter zu der Zeit angeheuert, Van der Velde und andere, die Illustrationen beigegeben haben. Aber er hat auch seine Techniker zum Wahnsinn getrieben. Ich habe gelesen, dass er mit 3 Schriftsetzern an einer einzigen Buchseite eine Woche lang gearbeitet hat. Und er hat sie zum Wahnsinn getrieben mit seiner.
Das gefällt Ihnen.
Ja, das hat mir gefallen. Das ist mein Vorbild. Und dann ist es aber auch so gewesen, er hat sein ganzes Geld mit Büchern verbraten und ausgegeben, also zum Fenster rausgeschmissen. Und es ist eben leider nicht unten durch die Türe wieder hereingekommen. Er ist dann verarmt gestorben. Nicht?
Und das wollen Sie aber nicht.
Doch, das kann ich mir schön vorstellen. Wenn Sie wissen wollen, wie ich gerne sterben möchte, dann habe ich all die Bücher, die ich im Kopf habe oder hatte, zusammen mit den Künstlern, mit denen ich arbeite, fertig gemacht und habe gerade sehr viel Geld ausgegeben. Auf dem Konto ist nichts. Ich gehe durchs Treppenhaus und bei mir müssen Sie wissen, im Treppenhaus liegen auf allen Treppenstufen Bücher und so, dass ich die Stufen biegen. Und dann bricht das Treppenhaus über mir zusammen und ich bin unten unter Büchern begraben.
Was passiert denn mit dem Verlag dann, wenn das Treppenhaus mal zusammenbricht?
Dann geht's weiter. Das Treppenhaus wird ja wieder aufgebaut. Ich werde da unten rausgeholt. Und dann kommt die nächste Generation. Die nächste Generation kann die Steidl-Stiftung nutzen. Also der Verlag ist eine Stiftung. Und ein Teil der Stiftung ist die Steidl-Akademie-Stiftung, die das Ziel hat, junge Leute auszubilden in all den Techniken und vertraut zu machen mit den Erkenntnissen, die ich in meinem Leben gehabt habe.
Ganz herzlichen Dank. Ich sprach mit Gerhard Steidl, Drucker und Verleger. In welcher Reihenfolge eigentlich? Verleger,
ich mache mal Drucker zuerst.
Drucker und Verleger hier in SWR 2 Zeitgenossen.